Après-Ski, der Alpin-Podcast mit Lukas Zara und Tobias Ruf.
Hallo bei einer neuen Folge von Après-Ski, der Alpin-Podcast. Ich bin der Lukas Zara und wie immer dabei ist der Tobias Ruf. Servus Tobias.
Hi, servus.
Wir haben heute wieder mal einen Gast in unserer Sendung. Wir haben Julia Schaaf, die für die Sportschau vom Alpinen Skiweltcup, nicht nur das, aber vor allem auch vom Skiweltcup moderiert und berichtet. Tobias, ja, du kennst sie vielleicht ein bisschen besser als ich, weil sie eben fürs deutsche Fernsehen tätig ist.
Genau, da sieht man sie seit vielen, vielen Jahren. Werden wir auch gleich von ihr persönlich hören. Und ich fand es einfach mal spannend, Lukas, dass wir da auch wirklich mal so ein bisschen die TV-Perspektive mit reinnehmen. Wir hatten Guido Heuber ja hier schon zu Gast. Guido ist allerdings Kommentator. Und Julia macht die Moderation. So, wir hatten viele ehemalige Rennläuferinnen, Rennläufer hier in der Sendung, die als Experten tätig sind. Mhm. So, diese Moderationsperspektive, die hat bei uns allerdings noch gefehlt. Und ja, Julia ist so ein bisschen auch das Gesicht im Ersten seit vielen Jahren. Und deswegen, ja, fand ich es extrem spannend, da mal hinter die Kulissen zu blicken. Und es hat super geklappt. Sie war jetzt am Wochenende in Val d'Isère im Einsatz und ja, hat uns da mitgenommen und nimmt jetzt euch da draußen auch mit, wie denn überhaupt sowas abläuft. Wann geht so ein Tag los? Wann geht eine Vorbereitung los? Wie gestaltet sich dieses ganze Programm? Ich fand es extrem spannend und deswegen, Lukas, würde ich sagen, hören wir jetzt rein in das Gespräch mit Julia und danach machen wir beide sportlich auch weiter mit den Herren und den Damen. Gibt ja einiges zu erzählen.
Genau so ist es dann. Also gleich rein ins Interview mit Julia Schaaf. Wir haben TV-Moderatorin, TV-Journalistin und Podcast-Kollegin und sie ist vor allem für die Sportschau im Ersten im Weltcup unterwegs. Wir haben Julia Schaaf zu Gast. Servus Julia, es freut mich sehr, dass du bei uns bist.
Ja, servus, hallo, freue mich auch.
Julia, ich glaube, die deutschen Hörerinnen und Hörer kennen dich sicher bestens, wenn sie einen Ski-Alpin-Podcast hören. Vielleicht tun sich Österreicherinnen, Österreicher und auch aus der Schweiz vielleicht der eine oder andere ein bisschen schwer. Kannst du dich ganz kurz vorstellen, was du so machst, vor allem im Winter im Weltcup, aber nicht nur das?
Nicht nur das, ja, ist sehr viel im Moment, aber auch sehr spannend. Also Ski-Alpin moderiere ich seit, lass mich nachrechnen, 8 Jahren in der ARD. Ich habe meine erste Saison damals, das war die Saison 13-14, also dann in die Olympischen Spiele Sochi rein, die Saison. Genau da habe ich begonnen, für die ARD die Skirennen zu moderieren, damals noch mit Markus Wasmeier. Das war seine letzte Saison als Experte in der ARD. Danach kam Maria Höfe-Riesch, mit der habe ich 5 Jahre zusammengearbeitet. Und jetzt ist es Felix Neureuther, mit dem ich an den Strecken stehen darf. Und wir teilen uns, bei euch ist es ja manchmal ein bisschen anders, also Österreich oder auch Schweiz, nicht so sehr jetzt nach Männer-Frauen-Rennen oder Speed-Technik auf. Bei uns ist es wirklich komplett querbeet. Also das passen wir dem Dienstplan an, wie es irgendwie so reinpasst. Also von daher ja, moderieren wir da alles, was eben in den Dienstplan passt.
Genau. Julia, du machst aber auch noch andere Sportarten. Wo kann man dich denn sonst noch sehen und hören?
Also ich moderiere die Sportschau in Köln, die Sonntagssportschau, in der wir immer viele verschiedene Sportarten zeigen. Oh Gott, ich überlege, wie lange ich die Liste mache, weil es ist wirklich viel aktuell. Die Sportschau in Köln. Dann haben wir seit vergangener Saison ja auch ein neues Konstrukt, was wir so in der ARD sonst noch nicht gemacht hatten. Im Winter waren wir eigentlich grundsätzlich immer bei den Außenstationen. Das waren unsere einzigen Moderationspositionen und auch ein bisschen pandemiebedingt haben wir das seit der vergangenen Saison so, dass wir auch ein großes Wintersportstudio haben, wo wir die langen Wintersporttage senden ab 9 Uhr und dann je nachdem, wie die Wettbewerbe eben liegen und wann bei uns die Bundesliga beginnt. Diese langen Wintersportsendungen für die Sportschau moderiere ich jetzt auch, also mit allen Sportarten. Dann moderiere ich im BR-Fernsehen den Blickpunktsport-Kurzsendung und im Schneeflöckchensender. liegt bei uns auch der Fokus im Winter natürlich sehr auf unseren bayerischen Wintersportlern. Und dann moderiere ich noch die Abendschau auch im BR-Fernsehen. Das ist das Einzige, was ich so abseits des Sports mache. Wobei, ich habe es heute auch getan und da waren ganz viele sportliche Themen dabei. Komisch. Das ist eine Magazinsendung, in der ich immer 2, 3 Gäste habe, komplett querbeet. Entweder sind es Autoren, Musiker, Schauspieler, auch mal Sportler. Und ja, und seit neuestem mache ich auch einen Podcast.
Genau, also, und über den wollen wir jetzt auch ganz kurz mit dir sprechen. 2 Folgen, Julia, sind schon veröffentlicht und dieser Podcast dreht sich rund um das Saisonhighlight, die Olympischen Spiele in Peking. Wie kam es zu der Idee? Wie ist die ganze Umsetzung? Was sind denn eure Pläne so bis Peking?
Also, der Podcast heißt offiziell, Wording ist ja immer ganz wichtig, das ist der Sportschau-Olympia-Podcast und wir sind als Bayerischer Rundfunk, für den ich arbeite, für die ARD, wir haben in den verschiedenen Landesrundfunkanstalten, aber da gehe ich gar nicht mehr ins Detail, sonst ist es kompliziert für die Hörer, aber als Bayerischer Rundfunk haben wir die sogenannte Federführung für die Olympischen Spiele in Peking jetzt, also meistens für die Winterspiele. Das heißt, der Sender ist komplett für Organisation, Abwicklung, Konzepte und so weiter auch personal zuständig. Und ja, da versuchen wir halt, was in diesem Winter natürlich schwierig ist, ein sinnvolles Konzept multimedial aufzustellen. Also das betrifft die Fernsehsendung, das betrifft bei uns auch die Radiosendungen und alles, was online so passiert. Und dadurch, dass ich das Medium Podcast in der Tat sehr spannend finde, dachte ich mir, ja, und auch natürlich, weil ich aus ganz vielen Fernsehsendungen rausgehe und mir denke, schade, ich hätte jetzt gerne noch eine halbe Stunde weitergesprochen. Und sowas lassen dann einfach Fernsehsendungen, wie wir sie machen, nicht so zu, weil wir auch mal sehr, sehr viele verschiedene Themen haben. Und das ist tatsächlich das Schöne beim Podcast, dass man da mal Zeit hat, lange zu sprechen. Also war es mein Wunsch und jetzt für die Olympischen Spiele hat sich dann eben einfach angeboten, dass wir das in unserem Digitalangebot mit aufnehmen wollen. Habe dann einen Kollegen, der bei uns viel Hörfunk macht und auch Insta-Live-Interviews, den hatte ich gefragt, der hatte schon auch eine ähnliche Idee und das passt ganz gut und wir grooven uns da immer besser ein. Es wird auch immer lustiger, wobei auch die erste schon ganz lustig war. Und was haben wir vor? Es ist im Prinzip ein Countdown-Podcast. Wir veröffentlichen jetzt jede Woche eine neue Folge mit einem Sportler und das machen wir bis zu den Olympischen Spielen. Und dann habe ich keine Zeit mehr. Nein, dann moderiere ich unsere ARD-Olympiasendung. Da freue ich mich auch sehr drauf. Und dann geht der Podcast auch über in einen täglichen, beziehungsweise dann gibt es wieder einen tagesaktuellen, wie wir das auch schon für die Spiele in Tokio hatten. Und dann gibt es wirklich morgens und abends eine ganz aktuelle Ausgabe vom Sportschau-Olympia-Podcast.
Sehr, sehr spannend. Lukas und ich, wir haben beide die aktuelle oder die letzte Folge, je nachdem, wie man es nimmt, mit dem Rodler Felix Loch angehört, der unter anderem von seinen Erlebnissen beim Weltcup in China berichtet. Also an euch alle da draußen, hört da wirklich rein. Ich saß kopfschüttelnd zu Hause und habe gedacht so, wow, was kommt da auf uns zu im Februar? Darüber wollen wir heute nicht sprechen, aber das ist eine absolute Hörempfehlung. War ein sehr spannendes Gespräch, oder Julia? Man hat es bei dir oder von euch allen gemerkt, so okay, das war eine kuriose Geschichte, die da im Endeffekt der Felix auch mitgebracht hat aus China.
Ja, absolut. Also es war ja auch so, dass erst die Bobfahrer vor Ort waren und einen Testwettkampf hatten und dann auch Johannes Lochner bei uns auch schon mal in Sendungen war, einiges erzählt hat und danach sind ja die Rodler nach Peking rübergegangen. Und wir hatten schon einiges gehört und die haben uns immer erzählt, dass das, was wir da erlebt haben, das könnt ihr euch nicht vorstellen. Und für den Podcast hatten wir dann eben Zeit, mit Felix Loch da ausführlich drüber zu sprechen. Und das ist schon teilweise schockierend. Also bekommen die, glaube ich, auch von anderen Sportlern als Rückmeldung. Und dann ist es eine wirkliche Gratwanderung, gerade für die Sportler. Wir hatten es mit Markus Eisenbichler auch gerade, mit dem wir uns ausgetauscht haben oder den wir aufgezeichnet haben. einerseits sich natürlich komplett auf die Wettkämpfe vorzubereiten und es ist halt Olympia für Sportler und irgendwann musst du in diesen Tunnel rein und dich auf deinen Wettkampf vorbereiten, anders geht's nicht. Andererseits alles, was du drumherum hörst, das beeinflusst ja dein tägliches Leben dort, also deine Abläufe, deine Zeitpläne, die du da hast und da ist wirklich keiner zu beneiden.
Absolut nicht. Wir werden natürlich die Folge und den Podcast verlinken. Also, wie gesagt, hört's da unbedingt rein. Super spannende Folge und wir freuen uns auf das, was da noch kommt. Kannst du schon spoilern, Julia, wann werden wir den ersten Alpinen in eurem Podcast hören können?
Kann ich euch das ganz genau sagen? Ich überlege nur gerade, ob es von den Daten her dann auch schon so fix sein wird. Wir peilen auf jeden Fall an, den Richtung Kitzbühel kurz vorher zu veröffentlichen und freuen uns da auf Andi Sander und Kira Weidle, unsere beiden Vize-Weltmeister.
Okay, cooles Line-up. Also abonnieren, dann verpasst ihr auch diese Folge nicht. So, wir sind hier in einem Ski-Alpin-Podcast und deswegen gehen wir jetzt rein in diese tolle Sportart. Und zuallererst, Julia, jetzt abseits auch des Beruflichen, wie ist denn dein Bezug zum Ski Alpin? Du kommst aus dem Voralpenland und kannst, glaube ich, wenn ich richtig informiert bin, auch ganz passabel Skifahren. Nimm uns doch mal mit, wie und wann hat es angefangen, deine, ja, kann man von Liebe sprechen, aber deine Begeisterung für Ski Alpin?
Für Ski Alpin. Also grundsätzlich muss man, glaube ich, noch früher anfangen. Ich bin halt ein totales Winterkind. Ich habe Anfang Januar Geburtstag und man sagte mir, als ich geboren wurde, gab es einen riesen Schneesturm draußen. Irgendwie hat das damals schon was mit mir gemacht. Skifahren. Neulich hatten wir in einem Podcast auch schon mal drüber gesprochen. Ich glaube, so mit 4, 5 stand ich das erste Mal drauf und klassisch auch irgendwie die schönen roten Holzski damals noch unter dem Weihnachtsbaum gelegen. Und wenn ich mir das jetzt so anschaue, bei uns in der Lenkrieser Gegend, wo ja viele tolle Skifahrer, Skifahrerinnen herkommen, Martina Ertl immer noch dort, da bist du natürlich ausgelacht, wenn du erst mit 4 oder 5 anfängst. Ja, der österreichische Kollege lacht auch. Also sehe ich ja jetzt selber, da ist irgendwie mit 2 spätestens solltest du das tun. Aber ja, seitdem hat es mich nicht mehr losgelassen. Ich habe dann einen doch relativ langen Abstecher. Ja, bereuen wäre jetzt das falsche Wort, aber so im Nachhinein hätte ich die Zeit gerne kürzer gehalten, in der ich Snowboard gefahren bin und dafür intensiver Skifahren. Deshalb, ja, passabel Skifahren, die einen sagen so, die anderen so, das kommt jetzt auf die Perspektive an. Aber ich bin dann so mit 14 oder so, bin ich das erste Mal Snowboard gefahren, das war ja gerade der totale Boom und das war dann auch richtig cool. Und hat dann so die ganze Zeit, nee, Skilager bin ich noch in der Schule Ski gefahren, aber dann in der Uni und wo ich auch meine quasi Scheine gemacht habe, also Ski- oder Snowboard-Lehrerscheine, bin ich in der Uni dann noch Snowboard gefahren und wir hatten da super gute Ausbilder und auch in der Skischule, wo ich dann gearbeitet habe, die waren auch im Bundeslehrteam und haben uns dann intern nochmal echt gut weitergebildet. Und das war cool, aber in der Zeit hätte ich es irgendwie gerne schon auch beim Skifahren gehabt, den Input.
Genau, beruflich bist du dann aber wieder zurückgekehrt zum Skialpin. Und Lukas, da sind wir jetzt auch schon beim Thema.
Ich finde ja generell spannend, das höre ich immer öfter von Snowboardern, Snowboarderinnen, dass die halt dann doch wieder zum Ski zurückkommen. Das ist schon bezeichnet. Ich glaub, das kommt öfter vor. Na, mich wird, liebe Julia, ich habe natürlich in der Vorbereitung jetzt versucht, am Wochenende nicht nur ORF zu schauen, was die Skirennen betrifft. Und da war dann am Sonntag, es war 13 Uhr, ich habe umgeschalten aufs Erste und dann war da noch Biathlon, der Zieleinlauf. Okay, das verstehe ich, ja, passt. Und dann hieß es.
Da bleibt aber sogar ihr drauf, oder?
Ja, weil es in Hochfilzen war, genau. Ja,
das haben wir. Für das, euch, ja.
Genau. Und dann hieß es aber, jetzt gehen wir mal zum Rodeln. Und dann habe ich mir gedacht, es wäre ja schon der zweite Durchgang. Sag mir jetzt ja nicht, dass in Deutschland Ski Alpin nicht auf Platz 1 ist im Winter.
Oh, puh, nicht auf Platz 1. Jetzt wird es ja gleich ganz schwierig für mich. Nee, da muss ich definitiv leider sagen, Platz 1 ist es nicht. Das würde ich mir wünschen und viele andere auch. Bei uns ist Biathlon einfach wahnsinnig groß und das belegen auch die ganz nüchternen Zahlen. Wenn wir nach so einem Wochenende auf die Quoten schauen, dann ist Biathlon mit Abstand einfach vorne. Das kommt von den vielen deutschen Erfolgen, die wir in der Vergangenheit hatten auch. Und ja, da bräuchte ich jetzt den Felix an meiner Seite, um mir da zu helfen bei der Argumentation. Aber er kennt das ja von zu Hause. Aber ja, Platz 1 ist eben, ich will nicht leider sagen, es sind auch tolle Sportler und auch richtig spannend. Platz 2 ist bei uns Skispringen, auch ganz klar. Und was die Einschaltquoten angeht und dann hoffentlich Ski-Alpin. Dann kommt es auch so ein bisschen drauf an, haben wir in anderen Sportarten, nordische Kombination zum Beispiel, haben wir da gerade einen Heimweltcup oder haben wir 3 Deutsche auf dem Stockerl. Das kann halt dann auch passieren. Und dann sind wir halt etwas gemischter in Deutschland und die Menschen interessieren sich für mehr Wintersportarten, als das bei euch der Fall ist. Aber ich kenne das aus der täglichen Arbeit, wenn man dann irgendwo bei einem normalen Weltcuprennen ist oder bei WM oder Weltcupfinale. Und neben mir stehen meine lieben österreichischen und lieben Schweizer Kollegen, die ich sehr schätze. Dann schütteln die manchmal auch mit dem Kopf, wenn wir noch nicht live drauf sind und die schon eine Stunde Sendung hinter sich haben.
Aber man muss ja auch sagen, also wenn ich mir dann eine Biathlon-Übertragung anschaue, im Ersten zum Beispiel, dann ist die natürlich schon auch richtig gut gemacht. Das muss man schon sagen, dass man überlegt sich da auch Themen jetzt abseits vom aktuellen Ergebnis und das ist ja, also da wird ja exzellente Arbeit gemacht und das macht sicher auch Sinn. Jetzt würde es mich aber interessieren, ich weiß nicht, ob du das jetzt sagen kannst, weil wir sehen uns gerade und reden gerade miteinander, während du bei dir am Arbeitsplatz bist, aber ärgert dich das dann auch, wenn du in Val d'Isère bist und es heißt dann, wir gehen erst drauf, wenn die letzten 10 noch oben stehen?
Ja, definitiv. Also logisch, das wünschst du dir anders als Skifan. Man muss dann halt aber bei uns das große Ganze sehen. Wie gesagt, es ist leider, also ein Freund wünschte ich mir, ich wäre Österreicher oder hat einfach eine andere Wertigkeit, eine andere Historie. Das ist halt in Deutschland anders. Also da ist, glaube ich, das Nord-Süd-Gefälle hat man auch, dass sich im Süden die Menschen sehr stark für den Schneesport interessieren. Wobei wir hatten auch, als wir den Podcast übergeben haben, vom Sommer-Olympia-Podcast zum Winter, hatten wir eine Folge mit den Kollegen aus Hamburg. Und da habe ich auch gesagt, bei uns ist der Hamburger Skiverband einer der Mitgliederstärksten auch in Deutschland. Es gibt auch da total Skiverrückte, die halt dann immer die Ferien ausnutzen und dann wirklich Vollgas jeden Tag fahren. Aber wie gesagt, es ist bei uns einfach anders im Land. Also wir haben da eine andere Struktur und haben noch viele andere Sportarten, die alle um Aufmerksamkeit und Sendezeit kämpfen, natürlich. Und wenn ich dann so eine andere lange Wintersportsendung im Studio mache, dann sehe ich ja auch, wie viele spannende Wettbewerbe es gerade gibt und dass man irgendwie allen gerecht werden muss. Und das ist wahnsinnig schwer. Und wenn es dann noch Verschiebungen gibt und wenn dann die Intervalle noch irgendwie verändert werden, die gefahren werden, du rechnest dir ja vorher komplett aus, wie lange dauert es und wie viele Fahrer kannst du dann noch zeigen, dann ist es einfach, wenn man es jetzt in so einem gesamten Wintersporttag sieht, muss man halt schauen, okay, wie werde ich wem gerecht? Und in Deutschland, ehrlich gesagt, sagt auch nicht jedem halt die Nummer 30, naja gut, das muss ich aufpassen, aber also ich meine, die deutschen Zuschauer kennen jetzt nicht alle 30, die im zweiten Durchgang fahren. Und wenn man dann so eine Dramaturgie zuspitzt auf wirklich, sagen wir, die letzten 10, 12 Fahrer, dann ist es für die trotzdem ein spannendes Finale.
Wie entscheidet ihr eigentlich generell, was ihr für Weltcuprennen besetzt und wo ihr wirklich vor Ort dann auch seid?
Also wir haben ja grundsätzlich den Wechsel im Wintersport ARD-ZDF-Wochenenden. Also das heißt, wir haben mal jedes zweite Wochenende senden wir Wintersport, wechseln uns da eben mit dem ZDF ab. Ja, und dann muss man auf den Rennkalender schauen und dann sieht man, welche Rennen dann eben in den ARD-Wochen oder auf den ARD-Wochenenden liegen. Und dann kommt es darauf an, wo die Rennen sind. Also wir zum Beispiel die Überseerennen, die machen wir von zu Hause aus. Also da ist niemand vor Ort. Ja, und dann kommt es immer noch so ein bisschen auf das Land drauf an und welcher Wettbewerb ist es gerade. Garmisch ist für uns dann klar Heimweltcup. Also da kann es dann auch mal sein, wenn wir jetzt das Wochenende haben, an dem die Frauen in Garmisch fahren und es ist parallel, das hatte ich auch schon, irgendwie die Männer fahren in Chamonix oder so, dann wird bei uns das Frauenrennen größer gemacht, weil es in der Heimweltcup ist. Also kommt immer sehr, sehr drauf an.
Wie läuft denn jetzt die Vorbereitung generell ab? Vielleicht können wir es an diesem Wochenende jetzt in Val d'Isère festmachen. Wann seid ihr da hingefahren und wie bereitest du dich auf dieses ganze Wochenende vor?
Also wir haben grundsätzlich für alle unsere Sendungen haben wir meistens montags die ersten Konferenzen, um überhaupt mal das Wochenende abzustecken und zu schauen, welche Themen es da gibt. Dann gibt es ja Montag, Dienstag auch noch große Konferenzen, wo Sendezeiten grob mal vergeben werden und überhaupt erstmal gerechnet wird. Das ist dann viel Rechnerei, welche Wettkämpfe finden wann statt und wenn sie pünktlich sind und wenn sie nicht pünktlich sind. Das ist wirklich erstmal viel Basteln. Dann haben wir irgendwann nochmal eine eher inhaltliche Themenkonferenz, so Dienstag, Mittwoch. Wenn wir auch wissen, wie viel Sendezeit wir haben. Wir haben an diesem Wochenende nämlich versucht, eine Kamerafahrt unterzubringen von Felix. Das war dann aufgrund des Zeitkonstrukts irgendwie kaum möglich auch. Dann sind wir an dem Wochenende relativ knapp angereist, aber weil wir gerade aktuell auch zu Hause von der Planung her noch wahnsinnig viel haben, auch schon Blick Richtung Olympia, andere Sendungen. Unsere große Crew, die vor Ort ist, die ist Donnerstag angereist. Ich bin mit Felix Neureuther am Freitag angereist und es war eine Anreise, ja, wie ich sie schon mal erlebt habe, nach Val d'Isère mit Maria. Es war leider fast wieder genauso, also komplettes Schneechaos am Freitag war so angesagt, aber ja, du kannst dann in dem Moment auch nichts mehr machen. Wir sind nach Genf geflogen und der Flieger hatte schon Verspätung, bis wir dann da ein Auto hatten. Natürlich erstmal wieder nicht Allrad. Das habe ich versucht zu ändern. Um es kurz zu machen, wir haben dann für die Strecke von Genf nach Val d'Isère hoch über 5 Stunden gebraucht, weil geschlossene Schneedecke, 50 Zentimeter Neuschnee, Schneekettenkontrolle und ja, großer Spaß. Aber es nimmt man ja gelassen hin im Winter. Das ist ja nicht die erste Reise, die so ausschaut.
Sehr gut, ja. Wenn man den Schnee braucht, kommt er nicht, gell? Und wenn man dann weniger brauchen kann auf einmal, ja, das ist öfter so. Bist du dann, kriegst du überhaupt die Chance, dass du vielleicht dann sogar auf den Weltcup-Strecken wirklich auf der Piste bist oder ist das nicht drin?
Das kommt sehr drauf an. Also du meinst jetzt irgendwie danach selber fahren oder besichtigen?
Ja, beides, weiß nicht. Oder? Also angenommen, du fährst vielleicht doch schon am Donnerstag hin, dass du am Freitag tatsächlich noch dort die Hangbesichtigung mitmachst oder so und dann vielleicht auch noch ein bisschen ein besseres Verständnis hast für knifflige Passagen.
Das würde ich ehrlich gesagt gerne öfter. Das ist manchmal im Zeitplan jetzt nicht so drin und machen in der Tat auch eher dann unsere Reporter. Also Bernd Schmelzer, Tobi Barnasoy, die machen das logischerweise komplett. Die müssen es ja auch wissen, weil sie wirklich jeden Zentimeter dieser Strecke kommentieren. Bei mir, ich versuche mir dann irgendwie nochmal Kamerafahrten anzuschauen oder man kennt es irgendwie schon aus den Vorjahren. Ich würde wahnsinnig gerne mehr Besichtigungen mitmachen. Manchmal, wo war denn das? In Maribor oder so habe ich das mal gemacht. Da ging das von der Sendezeit her ganz gut. Aber das ist, wenn wir unten auf der Plattform stehen müssen, uns auf die Sendung vorbereiten, die ersten Tontests haben und so weiter, da ist halt dann meistens Besichtigung und wir haben noch Besprechung. Das überschneidet sich immer alles so. Und von daher ist das eigentlich kaum notwendig. Aber ich bespreche mich dann auch meistens mit den Reportern oder schaue mir Kamerafahrten an, dann nochmal, um das zu sehen.
Und wann geht so ein Arbeitstag dann los? Jetzt zum Beispiel in Val d'Isère?
In Val d'Isère, ja, war es ja relativ früh, 39 der erste Durchgang. 6 Uhr Wecker, die Wetter checken. Am Samstag beim Riesenslalom war es ja wirklich, also da habe ich dann alle 5 Minuten, nachdem ich aufgestanden bin, immer in diverse Gruppen dann geschaut, in denen wir unsere Infos auch von der FIS bekommen. Und es hat wirklich fast jeder mit einer Absage gerechnet, weil es war so viel Schnee. Also wir haben am Freitag, als wir ankamen, haben wir den Hang noch gesehen. Das war Wahnsinn. Da hättest du richtig kalt Tiefschnee fahren können, hättest du eine Skitour gehen können, aber dass da ein Riesenslalom stattfinden kann, damit hat irgendwie keiner gerechnet, also hatte Felix auch gesagt. Und die haben aber richtig gut gearbeitet, also das Glück war, dass es dann ab Mitternacht aufgehört hat zu schneien und die haben da rausgeschaufelt, was ging. Man hat es ja dann teilweise auch noch gesehen, aber ja, war ja dadurch auch irgendwie ein anspruchsvolles Rennen. Wir waren super froh, dass es stattfinden konnte. Und ja, Arbeitstag, wie gesagt, so ab 6 Uhr aufstehen, dann immer wieder mal so die Nachrichten checken. Dann habe ich Bijente Lizarazu beim Frühstück getroffen. Der war, glaube ich, mit Luc Alphon irgendwo beim Fahren. Die haben auch was gedreht dort. Dann haben wir so gegen 8:15 Besprechungen. Dann bin ich so um 9 dann auf Position, auf unserer Präsenterposition. Da gibt es noch die letzten Technikabsprachen und man schaut sich nochmal Zuspieler an, was wir so, auch wenn wir aus dem Archiv was zeigen, von Felix seine Stockerplätze damals in Val d'Isère. Dann gibt es die Absprachen mit Köln, mit dem Studio, die dann an uns übergeben und dann ja waren wir so kurz vor halb dann drauf vor dem ersten Durchgang.
Und eben gemeinsam mit dem Felix Neureuther, der da der Experte ist, wie ist es denn mit Felix Neureuther zusammenzuarbeiten? Er ist ja, glaube ich, doch einer, der sehr gerne redet und deswegen ist es, glaube ich, ein
dankbarer. Deshalb ist er Experte bei uns, ja.
Ja.
Nein, großartig, aber das ist ja auch so. Bei mir ist es ja manchmal auch so, wir haben ja den Wechsel vielleicht noch vorweggeschoben öfter. Wir besetzen beide Rennen, aber oft haben wir dann halt ein Rennen ohne Experten. Also da stehe ich dann ja manchmal alleine da bist du rein als Moderator und dann hast du ein Rennen eben mit Experten. Wir haben ja nicht so viele Experten wie die ORF-Kollegen. das heißt, es gibt immer ein Rennen ohne und ein Rennen mit Experte. Und das ist natürlich schon ein Unterschied. Also wenn du jetzt keinen Experten neben dir hast, dann erzählst du einfach mehr hast dann auch mehr Redeanteil, aber wenn Felix dabei ist, ist es einfach jede Sekunde, die er mehr analysieren kann und aus seinen Erfahrungen erzählen kann, die muss man ihm geben, weil das wirklich super interessant ist und es macht großen Spaß, mit ihm zu arbeiten, logischerweise. Also ich meine, ich glaube, jeder im Skiweltcup, jeder, der hier zuhört, kennt ihn und es ist unterhaltsam, es ist aber auch immer total analytisch. Und genau, und dann kommt es noch so auf unsere technischen Möglichkeiten an. Also am allerliebsten hätte er ja auch immer einen Stift in der Hand und würde noch auf dem Monitor zeichnen. So, das können wir nicht immer. Aber ich glaube, es kommt auch so rüber, was er analysieren will.
Tobias, du meldest dich einfach auch, wenn du Fragen hast. Aber ich würd sogar gleich dann ein bisschen noch sportlich zurückschauen auf Val d'Isère gerne. Was ist denn dir jetzt, Julia, am meisten im Gedächtnis geblieben von diesem ganzen Wochenende? War es dieser Sieg von Clément Noël, dieser deutliche Sieg im Slalom oder war es der Sieg von Marco Odermatt am Samstag im Riesenslalom?
Es war natürlich der 6. Platz und die Olympia-Qualifikation von Alex Schmid.
Sehr gut.
Tobi klatscht, ich übersetze das hier mal. nein, also das ist natürlich klar. Aus deutscher Sicht war das Positive und darüber haben wir uns gefreut. Und lustigerweise war es auch so ein Déjà-vu, weil vor 4 Jahren hat sich Alex Schmid auch genau in Val d'Isère für Olympia qualifiziert und ich war auch vor Ort. Da hatten wir dann beide, glaube ich, im Interview plötzlich dieses Déjà-vu. das war toll. Odermatt, ja, ist beeindruckend in jedem Rennen gerade. Aber auch eine Wahnsinnssicherheit. Ich hab's so Felix ja auch gesagt, also wenn du gerade im Tippspiel einen todsicheren Tipp landen willst, dann nimmst du ihn einfach und hast eine sehr hohe Chance, damit was zu reißen. Also das ist wirklich beeindruckend, jetzt auch die Vielseitigkeit in den Speedrennen. Das war toll, aber der Slalom war natürlich spektakulär am Sonntag. Also was da für Dinger dabei waren. Der Sturz von Wienerzahl. Also es ist immer schön, wenn da nichts Schlimmes passiert, aber also der hatte eine Dramaturgie, das war ja wirklich, wirklich Wahnsinn. Und dann diese Demonstration von Clément Noël zu Hause für ihn mit seinem Val d'Isère Heimpublikum. Und vor allen Dingen, es war Wahnsinn, es war für mich seit langer, langer Zeit auch wieder ein Rennen, an dem ich Zuschauer erlebt habe. Also weil bei der WM war keiner, es war eine Geister-WM. Beim Weltcup-Finale in Salde war auch gar keiner, oder ich weiß gar nicht mehr, das wusste ich vielleicht besser, waren da 2, 3, die an der Strecke, nee, also eigentlich offiziell war auch gar keiner da. Und das heißt, wir haben ja alle in der kompletten letzten Saison keine Zuschauer erlebt. Und da jetzt die Franzosen zu sehen, wie sie Clément Noël feiern, das war unfassbar, die Stimmung. Und das war so schön, auch du hast gemerkt, wie die Sportler das wieder aufsaugen, wie die sich gegenseitig hochpushen dann, wenn die über die Ziellinie auch gefahren sind. Das waren so tolle Bilder, so viele Emotionen, wie wir sie lange nicht hatten aufgrund der fehlenden Zuschauer.
Was willst du mehr in Val d'Isère, war, glaube ich, der Satz des Wochenendes.
Den ich mir von Bernd Schmelzer dann geklaut habe.
Ganz genau.
Oder nochmal wiederholt habe.
Er hat das Copyright, das wollen wir ihm nicht nehmen. genau, Julia, Alex Schmid, du hast es angesprochen. Du bist jetzt sehr, sehr lange dabei. Wie beurteilst du denn, wenn wir jetzt mal ein bisschen größeren Rahmen ziehen, die Entwicklung, die wir jetzt zum Beispiel im deutschen Team, können wir mal jetzt an diesem Technikwochenende vielleicht auch festmachen. Wie beurteilst du denn diese Entwicklung? Was wir im Podcast leider noch gar nicht kommuniziert hatten, weil es erst im Laufe der Woche auch kommuniziert wurde. Stefan Luitz fällt mit einem Bandscheibenvorfall aus. Olympia ist, glaube ich, auch nicht mehr auf dem Zettel. Aber mit dem Schmied Alex haben wir da schon einen, der diese Stabilität auch mitbringt, oder?
Ja, absolut. Also genau, Stefan Luitz, ganz, ganz bitter, hat uns auch aus dem Krankenhaus noch eine Nachricht geschickt. Und ja, das tut mir wirklich leid für ihn. Aber ja, gehört ja nicht nur im Skisport dazu. Also hoffentlich kann er einfach schnell wieder zurückkommen. Alex Schmid, ja, ich wünsche ihm einfach eine noch konstantere Saison und ich hoffe, dass er den Schritt auch geht. War ja echt immer total Licht und Schatten im vergangenen Jahr bei der WM, immer ganz knapp auch in den Einzelrennen. Ja, das war immer so aussichtsreich und gute Zwischenzeiten und ja, und dann hat es eben knapp nicht geklappt. Gott sei Dank hat er ja die Medaille im Teamwettbewerb dann geholt. Ich glaube, das war auch wichtig, einfach dieses Erfolgserlebnis. Und ja, er ist ja auch so ein Parallelexperte, da fühlt er sich total wohl. Ja, also ich hoffe, dass er da einfach noch ein bisschen mehr Konstanz hat und sich auch zutraut, dass er da vorne mitfährt. Also ja, er hadert dann ja manchmal irgendwie mit Fehlern, obwohl die Zeiten dann gar nicht so schlimm sind oder so. Aber ich glaube, er denkt dann ganz, ganz lange drüber nach und ja, statt zu sagen, hey, immer noch ein richtig cooler Lauf und die Fehler lasse ich halt dann im zweiten einfach weg. ansonsten, ja, Julian Rauchfuss, auch ein cooles Wochenende gefahren, zweimal die Punkte gefahren. Ich glaube, der wird jetzt auch immer konstanter und auch in beiden Disziplinen, das ist schön. Wir haben ja gar nicht mehr so viele, die wirklich überhaupt zwei Disziplinen fahren. Und
müssen wir uns Sorgen machen um Linus Strasser? Es war ja stellenweise der Strasser, den wir letzte Saison gesehen hatten. Stellenweise waren aber auch echt leider dicke Böcke drin. Ist knapp ausgeschieden, zweiter Durchgang nicht erreicht. Welchen Eindruck hat er auch in Sachen Körpersprache und so auf dich gemacht jetzt am Wochenende?
Ja, das war leider der Slalom. Das war ein komplett gebrauchter Tag für ihn. Also er ist irgendwie von oben weg ja gar nicht wirklich reingekommen. Hat es auch gespürt dann, glaube ich. Ich meine, der Hang ist an sich nicht einfach. Ja, Felix hat dann versucht, ihn auch noch aufzubauen und direkt nach seinem Lauf wusste man ja einfach auch noch nicht, wie die Piste hält und wie die hinteren Nummern dann noch runterkommen. Und dann 31. ist natürlich sehr bitter. einfach nur einen Platz weiter vorne und er hätte eine zweite Chance gehabt. Aber ja, ich hoffe, dass er das einfach abhaken kann. Die Rennen, die jetzt kommen, die liegen eben einfach mehr, auch die Hänge. Und ja, es war ja sowieso auch irgendwie ein komisches Gefühl, dass der Slalomstart so spät einfach kommt. Ja, dadurch, dass die Männer in Levi nicht mehr fahren, war das ziemlich strange dann, weil sie sehr zu stehen im Dezember schon und wir haben das erste Slalomrennen. Ja, dadurch hast du wahrscheinlich irgendwie auch so eine andere Saisonplanung. Und ja, ich hoffe einfach für ihn, dass er das jetzt ganz schnell von der Festplatte löscht und jetzt kommen seine Rennen.
Genau, die Chancen kommen jetzt quasi im Wochentakt. Und Val d'Isère war natürlich ein unglaublicher Vorgeschmack auf das, was uns kommt. Julia, hast du denn eine Lieblingsdisziplin, die du jetzt auch als Konsumentin vom Ski Alpin am liebsten dir anschaust?
Oh, puh, das ist jetzt schwer. Muss ich jetzt diplomatisch sein oder nee? Also es ist wirklich die Mischung. Ich meine, ein Slalom, das ist natürlich eine richtig coole Dramaturgie auch. Ja, du hast die gestürzte Reihenfolge dann und es ist dadurch wahnsinnig spannend, so ein zweiter Durchgang, weil du ja, einfach bis zum Letzten nicht weißt. Oder beziehungsweise, wenn der Letzte über die Ziellinie ist, dann weißt du, wie das Stockerl ausschaut. Und dann hast du deine Ergebnisse. Das finde ich immer noch so ein bisschen schade, dass das in den Speedrennen irgendwie nicht der Fall ist. Ja, also wir haben es ja bei der WM gesehen. Ich glaube, Kriechmeier, Sander mit der 1 und 2 gefahren. Ja, und dann hast du auch solche Interviews wie, hey, super, wird's jetzt was mit der Medaille oder nicht? Ja, abwarten. Und im nächsten Interview und der TV-Break auch wieder, ja, Fahrt war nicht schlecht, aber erstmal abwarten und noch sind nicht alle um. Also da wünsche ich mir wirklich, dass es irgendwie vom Modus her, ich weiß, es ist schwierig und du willst allen gerecht werden, aber dass das irgendwie nochmal anders wird. Aber was ich trotzdem auch einfach richtig geil finde, ist der Super-G. Es wird ja so viel drüber diskutiert, muss der abgeschafft werden oder nicht, aber das ist so eine geile Disziplin, ja, wenn du überlegst, es gibt kein Training, ja. Du musst wahnsinnig gut besichtigen. Du musst so viel Gefühl aufbauen. Du musst während der Fahrt einfach so viel anpassen, ja. Du musst ein totaler Instinkt-Skifahrer sein. Und deshalb ist, ich glaube, das ist also jetzt auch gerade den deutschen Zuschauern, den musst du ja immer auch vor dem Rennen erklären. Also, das ist jetzt ein Super-G und das ist jetzt eine Abfahrt. Und manchmal ist es ja auch, es sind die Übergänge fließend. Aber diese Dramatik und dass du eben beim Super-G kein Training hast, das ist, glaube ich, auch dem mal kurz Reinschau-Zuschauer nicht so klar. Aber deshalb finde ich das eine so coole Disziplin. Also bei der WM in Cortina, bei den Männern, das war ja Wahnsinn, wie viele da an diesem oberen Tor ausgeschieden sind nacheinander und ja, das ist zwar schade, aber es war wahnsinnig anspruchsvoll und selektiv und dadurch auch wahnsinnig spannend.
Und ich glaube, das sehen wir, ist ja auch momentan die Tendenz, so ein bisschen die komplettesten Skifahrer, die wir im Weltcup-Zirkus auch haben. Weil die den Gesamtweltcup holen, sind im Super-G, haben immer Aktien in diesem Wettbewerb. Julia, wir sind jetzt bei deinen Favoriten. Jetzt darfst du weitermachen. Welcher Weltcup-Standort? Wenn du sagst, wenn's jetzt hießen würde, Julia, ein Weltcup-Standort darfst du noch hinfahren. Wo würdest du hinfahren?
Da muss man jetzt so viele Aspekte berücksichtigen. aber ich bin ja so ein Bauchgefühl-Mensch und irgendwie sagt mir mein Bauchgefühl gerade Wengen. Ich wollte jetzt so eine innere Checkliste gerade mal durchgehen. Also wirklich, was die Rennen angeht, was den Ort angeht. Und ja, Kitzbühel ist cool, aber so mit Kitzbühel habe ich total meinen Frieden, weil ich war dabei, als Thomas Dresen da gewonnen hat. Geil. Und was will man denn mehr? Ja, also deshalb auch, wenn wir die Rennen irgendwie aufteilen und dann ist Kitzbühel mal nicht, aber es ist immer toll, immer ein Spektakel. Wir wissen ja nicht, wie es jetzt mit den Zuschauern aussieht. Aber bei Kitzbühel ist es so, ich liebe die Rennen, ich liebe es da auch mal oben im Training dabei zu sein und das mir oben beim Starthaus anzuschauen. Keine Frage, total spektakulär, total cool. Alles andere drumherum in Kitzbühel, also ich habe damals ganz bewusst irgendwie ein Tal weiter gewohnt. Erstens, weil ich da früher auch viel Ski gefahren bin und zweitens, weil ich den ganzen Trubel drumherum nicht so brauche. Und das ist ja teilweise crazy, was da bei den Zuschauern abgeht. Von daher ist es sportlich toll, aber so das Gesamtpaket irgendwie und du hast in Wengen halt auch, du hast eine wahnsinnig geile Abfahrt, so coole Aussichten, du hast auch einen super Slalom, du hast einen ganz außergewöhnlichen Ort, den es so nicht gibt, wo du mit der Bahn hochfährst, mit dem Bähnli und ja, und die Stimmung dort bei den Schweizern ist halt, also da ist auch viel los, aber die sind ja total Ski begeistert, also denen geht es jetzt nicht ums Saufen, um es mal platt zu sagen. und ja, deshalb, also wenn du mich fragst, nur der eine Ort, dann wäre es wahrscheinlich Wengen.
Okay, jetzt müssen wir das Thema umdrehen.
Oder Ore, ganz kurz noch.
Aber Ore auch schön. Ja.
Ja, Ore ist auch super.
Okay, wenn es einen Ort geben würde, wo du sagst, na, braucht es nicht, muss ich nicht mehr wirklich hinfahren. Gibt es sowas auch?
Nee, gibt's nicht. Also es gibt immer wieder verrückte Anfahrten und lange Anfahrten, irgendwie nach Bormio zum Beispiel. Ja, aber trotzdem, also egal. Und wenn es da schlechtes Wetter hat und regnet oder wie Kranjska-Gora, wenn es da mal grau und regnerisch ist. Aber trotzdem, dann hast du trotzdem, also es ist ein Ort, wo ich nicht mehr hin muss. Wenn da ein Skirennen stattfindet, den gibt's nicht.
war die beste Antwort, die du in einem Ski-Alpin-Podcast geben kannst. Viele Zuschauerinnen und Zuschauer in Deutschland verbinden dich mit einem Ereignis bei der Fußball-Weltmeisterschaft 2018, als der Moskitosturm über den Platz fegte und Julia mit einem Moskitonetz über den Kopf moderiert hat. Kannst du dich erinnern im Ski-Alpin, ob es ähnlich, mal was ähnlich Kurioses gab, was dich total überrascht hat und wo du auch ein bisschen improvisieren musstest und was du als einen sehr kuriosen Moment vielleicht so auch immer in Erinnerung behalten wirst?
Kurioser Moment. Müsste ich jetzt nochmal kurz drüber nachdenken, aber so als Bild, wenn du meinst, also ich habe das ja damals tatsächlich mit diesem Moskito-Helm so als Demonstration gebracht, weil das wirklich eine totale Plage war und alle, die irgendwie gearbeitet haben und nicht Fußball spielen mussten, haben sich so ein Ding drüber gezogen, um nicht komplett zerstochen zu werden. Und Harry Kane hat mir danach sogar gesagt, dass er ein paar von diesen Dingern im Spiel geschluckt hat auch und das ist echt nicht witzig war. Also so viel dazu. Aber nee, so rein bildlich ist mir da Murisier, glaube ich, eingefallen, der diese witzige Maske hatte ohne ja. Zähne. Und genau, da war ich aber auch gar nicht dabei. Ansonsten so total kurios, was mir, man trifft halt immer ganz tolle verkleidete Fans und die ganzen Bands, die da drumherum sind, aber nee, jetzt so anzugmäßig. Ich meine, die Abschiedsrennen sind auch immer toll. In welchen Kostümen da gefahren wird.
Kann auch ein anderer Moment sein, dass irgendwas in der Übertragung mal plötzlich gar nicht mehr geklappt hat oder irgendwelche äußeren Umstände eingeflossen sind, die so nicht normal sind.
Ja, einmal zum Beispiel genau in Ore, das war, ich glaube, ein ganz normales Weltcuprennen, genau, weder Saisonfinale noch, da war ich mit Martina Ertl. Und die WM davor in Ore ist ja noch gefahren und da war sie dann mit mir als Expertin vor Ort und ich glaube, es war ein Slalom und plötzlich ist während des Rennens irgendwie Kabel aus dem Boden gekommen oder so und die haben es ewig nicht geschafft, das wieder abzuschneiden, einzubuddeln, was auch immer, ich weiß nicht, wofür es gedacht war, auf jeden Fall entstand dadurch eine ewige Unterbrechung und es war ein Abendrennen und die haben wir gar nicht so oft und da senden wir dann irgendwann ja an die Tagesschau ran und da gab es auch nicht so viele andere Wettbewerbe, zu denen wir irgendwie abgeben hätten können und da haben wir dann wahnsinnig lange uns über alles Mögliche unterhalten und uns immer gewundert, wie kann das sein, dass die einfach so lange dieses Kabel da nicht wegkriegen aus dem Hang und das Rennen nicht weitergehen kann.
Also ein kleiner Hauch von Günter Jauch und der Torfall in Madrid.
Ja, so ähnlich.
Ja, erinnert mich daran. Super. Julia, weil Lukas und ich gleich noch über die Frauen sprechen, du gleich eine weitere Podcast-Aufnahme hast. Zum Abschluss noch die Frage, ist es ein Unterschied, ob du ein Frauenrennen moderierst und begleitest und ein Herrenrennen moderierst und begleitest? Oder sagst du, es ist rein technisch, handwerklich im Endeffekt identisch?
Ja, komplett. Also von der Moderation her, wie du auf das Rennen schaust, total. Das ist ja kein Unterschied. Du schaust dir die Strecke an, du schaust dir die Bedingungen an, das Wetter, du schaust dir die Favoriten an. Und für mich zum Arbeiten ist es überhaupt kein Unterschied.
Okay, super. Vielen, vielen lieben Dank, Julia Schaaf, für die ganzen Einblicke. Das hatten wir jetzt auch zum ersten Mal in über 2,5 Jahren Après-Ski, dass wir mal tiefer in die TV-Übertragung von Seiten der Moderation Einblicke erhielten. Super, vielen lieben Dank. Viel Spaß noch mit der Wintersportsaison im Ersten, mit dem neuen Podcast-Projekt und ja, gerne darfst du auch mal wiederkommen, vielleicht ja auch nach Olympia. Und dann quatschen wir mal über das, was da in Peking so noch passieren wird.
Sehr gerne, machen wir. Danke euch.
Danke, Julia. Ciao, ciao.
Ciao.
Das war also Julia Schaaf vom Ersten von der Sportschau. Sie ist dort regelmäßig auch im Skiweltcup unterwegs und aktiv. Ja, sie war an diesem Wochenende in Val d'Isère und Tobias, da haben wir zwei wie üblich, würde ich sagen, zwei brutale Rennen gesehen. Irgendwie habe ich diese Technikrennen in Val d'Isère auch immer abgespeichert, also wirklich Rock'n'Roll-Rennen, immer irrsinnig, also so auch einzigartig irgendwie, sowohl Riesenslalom als auch Slalom, irrsinnig schwer, die Piste meistens ruppig, meistens wirklich sehr schwer zu befahren, hin und wieder spielt dann das Wetter auch nicht mit, haben wir auch lange geglaubt an diesem Wochenende, dass es nicht mitspielen wird. Und insofern wirklich immer sehr herausfordernd, und wir haben dort natürlich auch den ersten Slalom in der neuen Saison gesehen und davor mal wieder dann einen Riesenslalom, und im Riesenslalom hat Marco Odermatt gewonnen, der hat sich da knapp durchgesetzt vor Alexis Peintureau, und am Sonntag im Slalom hat es einen wirklich deutlichen Sieg gegeben von Clément Noël. Da haben auch, muss man sagen, ja, der eine oder andere hat da dann ausgelassen, ist ausgeschieden. Wir haben einige Ausfälle gesehen. Und irgendwie auch fürs gesamte Bild war schon überraschend, dass Alexis Peintureau zum Beispiel den zweiten Durchgang da nicht erreicht hat. Wir haben ja uns irgendwie erwartet von diesem Wochenende, dass es im Gesamtweltcup da doch enger wird und dass der Alexis Peintureau vor allem im Slalom Boden gut machen kann. Das hat er sich sicher auch selbst so erträumt und erwartet. Aber es ist ganz anders gekommen, und insgesamt hat sogar Marco Odermatt an diesem Wochenende mehr Punkte gemacht als Peintureau. Tobias, was ist dir noch von diesem Wochenende so aufgefallen, eingefallen, was wir vielleicht auch mit Julia Schaaf jetzt noch nicht besprochen haben?
Ja, wir haben schon angedeutet, so Odermatt, wie stark und wie gut er ist und auf welchem Weg er gerade ist, nämlich die große Kugel. Wir haben es letzte Woche schon angesprochen. Er kann sich eigentlich nur noch selber schlagen. Das ist schon echt beeindruckend. Er führt die Riesenslalom-Wertung an, er führt die Super-G-Wertung an. Er wird kein Slalomrennen brauchen. Also die Hermann-Meyer-Zipfelmütze, Lukas, die kann er im Schrank lassen. Wenn er gesund bleibt, mit welchem Selbstverständnis er fährt, das ist schon echt brutal. Und ja, das ist mir einerseits hängen geblieben, und andererseits, also der Slalom, boah, da war schon wirklich alles drin. Also Dramatik, Spektakel und dann natürlich mit diesem Happy End aus französischer Sicht. Clément Noël gewinnt zu Hause, wo er wirklich auch herkommt, und haut da im Endeffekt alle anderen weg mit 1,40 Vorsprung, was in dieser extrem starken und engen Konkurrenz schon wirklich eine dicke Ansage ist. Das fand ich bemerkenswert. Und ja, da kommen jetzt so ein Alex Wienerzer, hat mir sehr gut gefallen. Natürlich dramatisch scheidet er aus am letzten Tor. Der Läufer vor ihm, Tanguy Neff, super erster Durchgang gefahren, scheidet am ersten Tor aus. Also war ein Irrsinn, war wirklich ein Wahnsinn. Und
fand ich sehr sympathisch, dass Sie im ersten dann auch gleich erwähnt haben, dass das dem Felix Neureuther auch einmal passiert ist. Genau. Und der das auch, ja, nicht jetzt super gern zugegeben hat, aber trotzdem auch gleich so erwähnt hat, weil es ist natürlich absolut die Höchststrafe für einen Slalomläufer. Ich weiß, Bernadette Schild ist das einmal in Semmering passiert, die ist da einfach auch in Tränen dann gestanden. Es ist wirklich das Schlimmste natürlich, vor allem wenn es so gut liegst nach dem ersten Lauf, nicht? Greift da nach dem Podest. Also cool irgendwie, dass sie es dann erwähnt haben auch. Ja.
Absolut, absolut. Also war ein Riesenspektakel, hat echt Spaß gemacht. Julia hat es ja auch schon richtig gesagt. Es ist wirklich sehr, sehr spät für einen ersten Slalom. Lukas, vor 2 Monaten haben wir die Sölden-Vorschau aufgenommen und jetzt geht im Endeffekt der erste Slalom runter. Aber da können wir uns jetzt echt noch auf richtig, richtig krasse und spannende Wettbewerbe freuen. Und ja, man sieht schon auch so, welche Jahrgänge da im Endeffekt jetzt da auch vorne reinfahren. Ein 97er-Jahrgang mit Clément Noël, dann aber unsere beiden norwegischen Zwillinge gefühlt, Atle Lee McGrath, Lukas Broughton, die sich da im Endeffekt jetzt auch da oben stabilisieren. Ja, und der Panther ist natürlich auch sein Heimweltcup. Ja, alles redet jetzt über Clément Noël, aber das ist schon echt ein herber Rückschlag, weil wir haben es auch immer gesagt, er darf im Slalom nicht viel auslassen. Ja, und er hat halt ausgelassen, und das ist extrem schwierig. Christoffersen wird Elfter. Ja, er hat einen guten Riesenslalom gefahren, aber auch das sind irgendwie die großen Tage, wenn man automatisch auch sagt, so, Christoffersen ist vielleicht ein Anwärter auch auf die große Kugel. Na, ich habe das Gefühl, mit der Muskelmasse, die ging bergauf, aber diese Ambitionen dann im Endeffekt auf wirklich die ganz großen Erfolge, da geht's leider bergab. Und da sind so viele andere jetzt in der Verlosung, die ja hier einfach auch diese Rolle spielen werden. Und deswegen, ja, wir werden noch viel über Slalom sprechen und haben ja aus Val d'Isère extrem viel auch schon jetzt gehört. Und deswegen, es wird da noch extrem viel kommen. Ich freue mich auf eine geile Slalom-Saison. Lukas, was ist dir noch irgendwas aufgefallen, irgendwas hängen geblieben?
Einzig, dass Manuel Feller wirklich gut drauf ist eigentlich. Also Podestplatz im Riesenslalom, Platz 3, im Slalom ja auch Platz 5, glaube ich, nach dem ersten Durchgang. Dann mit einer guten Zwischenzeit unterwegs gewesen, dann leider eingefädelt auch im zweiten Durchgang. Aber der gefällt mir schon sehr, sehr gut. Er sagt, dass er da zum ersten Mal seit Ewigkeiten schmerzfrei ist, wirklich auch Vollgas im Training. Also das ist grundsätzlich sehr gut. Wir haben ein Comeback gesehen von Marco Schwarz nach seiner Sprunggelenksverletzung. Da bin ich gespannt. Er hat ja da sich jetzt doch aktiv dazu entschieden, im Slalom zu starten. Riesenslalom hat er ausgelassen, den zweiten Durchgang verpasst. Allerdings war da schon ein Schnitzer dabei auch. Grundsätzlich, er hat dann gesagt, er ist nicht unzufrieden. Na gut, er wird nicht zufrieden sein, wenn er einen zweiten Durchgang verpasst. Aber ich glaube, es ist insgesamt, wenn er sich darauf fokussiert, hey, ich habe es jetzt geschafft, da am Start gewesen zu sein. Das ist schon irgendwie dann doch ein Erfolg. Sonst im Slalom war es furchtbar für Österreich. Nur zwei Leute überhaupt in den Punkten. Und ja, so Kleinigkeiten, weil du ihn noch erwähnt hast. Atle Lee McGrath, irrsinnig schneller Grundspeed, finde ich. Und dann hat der so 4, 5 perfekte Tore und dann ist er zu schnell unterwegs, so kommt es mir vor, dann ist er zu schnell unterwegs und der bockt es gar nicht mehr und muss dann irgendwie so grob abbremsen, so irgendwie, das fehlt mir noch bei dem, der hätte so das Zeug dazu, wirklich absolute Bestzeiten zu fahren und dann irgendwie ist er sich selbst schon zu schnell, kommt mir vor, und dann muss er es irgendwie abbremsen. Aber grundsätzlich, ja, der hat dann auch im Ziel noch gesagt, ich war nie weg, so auf die Art. Also der hat diese Knieverletzung super weggesteckt. Der macht sicher noch viel Spaß in der Zukunft. Ja.
Genau, klar, muss man natürlich jetzt, das österreichische Resultat ist halt extrem bitter, ja, mit Adrian Pertl, was uns jetzt auch erreicht hat, diese Nachricht. Schwere Knieverletzung, Saison vorbei. Er ist der Vize-Weltmeister, ja. Du hast es angesprochen, ja. Lukas, das ist schon echt extrem bitter. Roland Leitinger, Adrian Pertl. Mhm. Wir reden hier jetzt gerade in den technischen Bereichen von zwei Siegfahrern. So. Mhm. Und selbst ein so gut breit aufgestelltes Team, wie die Österreicher es sind, steckt sowas nicht einfach so leicht weg. Also, das ist schon echt krass.
Ich glaube, beim viertletzten Tor eingefädelt im Riesenslalom, dann aber irgendwie doch, also nicht jetzt ein Torfehler dabei, sondern einfach hängen geblieben und er wollte echt noch weiterfahren, Adrian Pertl. Und man sieht dann, wie er im nächsten Schwung und im übernächsten Schwung dann schon nicht mehr den Schwung setzen kann und dann fliegt er auf den Boden, weil das Knie leider einen Totalschaden hat. Also das war bitter auch anzusehen. Ja, es ist schade, eh schon die zweite schwere Verletzung jetzt da in dem Technik-Top-Team. Ja. Aber das ist leider dieser Skisport. Ja. Gut. Gesamtweltcup noch ganz kurz. Ich glaube, wir haben schon genug über Val d'Isère gesprochen. Gesamtweltcup. Marco Odermatt auf Platz 1, 446 Punkte mittlerweile. Auf Platz 2 ganz langsam. Matthias Mayer mit 310 Punkten, also schon über 130 Punkte dahinter. Der war nicht dabei in Val d'Isère. Und auf Platz 3 auch nicht dabei gewesen. Alexander Omot-Kilde, 229 Punkte, also schon über 200 Punkte dahinter. Die haben beide dieses eine Rennen nicht mitgemacht und haben sich gesagt, ja, lieber mal pausieren an diesem Wochenende. Es geht ja dann weiter schon in Gröden mit beziehungsweise Gröden und Alta Badia mit einem ordentlichen Programm. Ja, und dann haben wir auf Platz 4 den Alexis Pinturault mit 205 Punkten. Oder man hat schon doppelt so viele Punkte, 240 Punkte Vorsprung. Das ist schon einiges, ja. Also du hast das eh schon angesprochen. Das wird noch ein hartes Stück Arbeit.
Ja, jetzt steht Gröden an. Wir sehen Super-G, wir sehen eine Abfahrt. Wenn es normal läuft, geht das halt auch wieder pro Odermatt aus. Und dann bist du langsam schon in einem Trend drinnen. der dir halt auch im Endeffekt sagt und zeigt, in welche Richtung die Kiste geht. Und dann wird man auch im Lager Perntiro irgendwann natürlich sich das anschauen und dann vielleicht auch feststellen und sagen so, wir haben diese große Kugel gewonnen und mit Olympia steht jetzt noch dieses große Ereignis an, wo es dann halt auch heißen kann, so ja, dann lass uns die Vlhova machen und lass uns den Fokus im Endeffekt verschieben, weil unter so einer Gesamtkonstellation mit Olympia jetzt im Endeffekt vor Augen, macht es irgendwann auch keinen Sinn mehr zu sagen, ich versteife mich weiter auf die große Kugel, wenn sie nicht mehr wirklich erreichbar ist. Also ich glaube, wir sind jetzt schon so früh an dem Kipppunkt, wo wir in diese Richtung gehen. Genau, ich würde Lukas meines Amtes walten und ja, den Zeremonienmeister machen und zwar kurz das Programm vorlesen, das wir jetzt dann sehen. Also wir sind in Gröden, haben da eine Abfahrt, die ja auch immer für Spektakel sorgt und mal schauen, wie schnell es diesmal zu Ende geht. Ich glaube, vor 2 Jahren war es damals, haben wir 5 oder 6 Stunden gewartet, bis alle im Ziel waren. Also da erinnere ich mich noch gut dran. Fangen wir an. Am Mittwoch, den 15. ist das erste Training, am 16., also am Donnerstag, das zweite Training. Dann kommen 2 Rennen. Wir haben am Freitag, den 17. Dezember, haben wir einen Super-G um 11.45 Uhr und einen Tag später, am Samstag, selbe Uhrzeit, 11.45 Uhr, sehen wir dann die Abfahrt. Und ich würde sagen, Lukas, dann können wir auch direkt rüber switchen nach St. Moritz und über das sehen, was wir bei den Damen jetzt erlebt haben. 2 Super-G-Rennen. Ja. Und
Anmerkung noch, vom Odermatt habe ich gehört, dass er die Abfahrt in Gröden nicht mitnehmen wird. Das hat er irgendwie schon bekannt gegeben. Ja, da versucht er sich dann auf Alta Badia, Sonntag, Montag, die 2 Riesenslaloms dann gleich dran, auf das dann zu konzentrieren. Aber ja, jetzt endgültig der Switch zu den Frauen und nach St. Moritz. 2 Super-Gs hat es dort gegeben, 2-mal. Eigentlich schlechtes Wetter, ja. Am Samstag, ja, schlechte Bodensicht, eigentlich alle Fahrerinnen irgendwie, ja, damit zu kämpfen gehabt. Am Sonntag dann der Wind, sehr starker Wind, deswegen verkürzt das ganze Rennen, Start nach unten versetzt und verschoben. Und dann ist auch die Frage, wie fair das dann wirklich war. Es gab doch einige Läuferinnen, die mehr Rückenwind hatten als andere. Sei es wie es sei, Lara Gutberami hat den ersten Super-G gewonnen, vor Sofia Gocha 18 Hundertstel nur zurück. Und die zwei waren da so ein bisschen in einer eigenen Liga, weil die drittplatzierte Michaela Schifrin 1,18 schon zurück war. Ja, und am Sonntag dann, da ist Lara Gutberami wirklich heftig gestürzt, vielleicht können wir dann gleich drüber reden. Federica Brignone hat das Rennen gewonnen, nach nur 57 Sekunden Fahrzeit, also wirklich ein kurzer Super-G dann, vor Elena Cortoni. Es war der Tag der Italienerinnen, die waren ja überhaupt mit 6 Läuferinnen in den Top 10 zu finden, oder 5 waren es, glaube ich, 5. Also irrsinnig gute, starke mannschaftliche Leistung wieder, die Italienerinnen. Und auf Platz 3 erneut Michaela Schifrin, der haben dann 43 Hundertstel gefehlt, 11 Hundertstel zurück war Elena Cortoni. Ja, Tobias, wir wissen mittlerweile, die Lara Gutberami, die ist da halbwegs glimpflich davongekommen. Die Schulter zwickt ein bisschen, es sind Prellungen dabei, aber es ist Gott sei Dank nichts allzu Heftiges. Die hat es wirklich über diesen Zaun gefetzt. Also sie war extrem flott unterwegs, hatte dann eine zu direkte Linie, was grundsätzlich bei ihr eigentlich kein Problem ist, weil sie dann den Schwung extrem schnell zumacht, trotzdem nicht absticht. Das kann sie extrem gut. Ja, und dann war sie, ja, hatte sie da bei einer Welle noch irgendwie, hat sie den Ski verschlagen und plötzlich, ja, so schnell kann es gehen, ist sie in die andere Richtung gefahren und nicht in die Fahrtrichtung, hat statt am Linkskurs ein bisschen den Weg nach rechts eingeschlagen, wirklich voll aufs Netz zu, dann noch kurz einen Gegenschwung versucht, ein bisschen hat sie noch abgebremst, aber dann hat sie es über den Zaun gefetzt und hat man ja kurz vom Schlimmsten ausgehen müssen. Bin nicht ganz zufrieden, wie dann die FIS immer damit umgeht. Die blendet sofort eine Wiederholung ein, ohne dass man irgendwie weiß, wie es eigentlich der Läuferin in der Situation geht. Das kennen wir mittlerweile von anderen Sportarten. Die haben das besser im Griff. Ja, die zeigen das nicht sofort. Die warten zuerst ab, ob es da wirklich Entwarnung geben kann, bevor man das zeigt. Aber ja, wir haben das dann also nochmal in der Wiederholung auch gesehen. Ja, der Sturz extrem heftig, aber sie dürfte da, Tobias, gut davon gekommen sein. Ja.
Riesenglück, ja. Also das hätte auch das vorzeitige Saisonende zum Beispiel sein können. Da hätte wirklich viel mehr passieren können. Aber sie sagt, ja, die blauen Flecken sind da, aber damit kann sie umgehen. Und sie will jetzt in Val d'Isère am Wochenende wieder am Start stehen.
Ja, ja, hoffentlich sehen wir sie dann dort. Und generell, ja, was mir noch aufgefallen ist, Michaela Schifrin, 2 dritte Plätze, ist trotzdem nicht so ganz zufrieden. Die war ja da auch im Ziel, gerade die Führende, wie es die Gutberami geschmissen hat, die war auch wieder, ja, gleich ziemlich fertig, hat da ziemlich mitgenommen ausgeschaut. Gott sei Dank ist die Gutberami ja dann sogar mit den Skiern runter ins Ziel gefahren, mit einem dicken Anorak, und dann ist es gegangen. Ja. Gott sei Dank, das waren dann schöne Bilder. Aber wir wussten natürlich, Gutberami im Super-G extrem stark unterwegs. Was wir nicht so wirklich wussten, ist, dass Federica Brignone nach wie vor natürlich eine Siegfahrerin ist, das Skifahren nicht verlernt hat, und die war irrsinnig begeistert von ihrer Zeit, wie sie im Ziel war. Ich glaube, die hat dann nicht so wirklich damit gerechnet und hat sie wirklich sehr schön gefreut. Das war schön anzusehen.
Ja, die letzte Saison war ja wirklich, wirklich schlimm für sie. So, da wollte ja überhaupt nichts funktionieren, und sie kam da als Gesamtweltcup-Siegerin, ging da rein, und ja, wenn du jetzt dann merkst, so, hey, es geht wieder, und die Teamkolleginnen sind auch mit dabei, und da entsteht jetzt dann auch wieder so eine Dynamik. Also klar, dass man dann im Endeffekt so happy ist und das so genießen kann. Ja, ich gönn's ihr nur. Und sie hat ja jetzt auch italienische Skigeschichte geschrieben. Lukas, letzte Woche habe ich fälschlicherweise Deborah Compagnoni hier erwähnt. Die hat sie jetzt nämlich überholt und ist mit 17 Siegen, sind es, glaube ich, ist sie da die italienische Rekordhalterin. Also ein doppelt bedeutsamer Tag für Federica Brignone. Ich glaube, der Rekord wird ihr aber nicht so wichtig sein, sondern genau das, was du angesprochen hattest. Sie hat gezeigt, dass sie wieder eine Siegfahrerin ist und sein kann, und hat ja auch einen 8. Platz im Endeffekt im ersten Super-G hingelegt. Also ja, cool, sie mischt da voll mit. Sofia Goccia zeigt, wie stark und wie gut und konstant sie ist. Elena Cortoni mischt da voll mit rein. Eine Marta Bassino tankt jetzt hier natürlich dann auch Selbstvertrauen, das sie dringend benötigt, wenn man jetzt in Richtung dann der nächsten Speedrennen und vor allen Dingen auch in Richtung Riesenslalom gehen. Also ja, kann man aus italienischer Sicht im Endeffekt so stehen und laufen lassen. Ich habe aus deutscher Sicht nichts Neues zu erzählen. Ja, Kira Weidle und der Super-G ist halt nach wie vor ja nichts, was irgendwie funktionieren soll und will. 19. 29. Platz. Jetzt schauen wir auf die nächste Abfahrt, was da im Endeffekt möglich ist. Magst du noch kurz über die Österreicherinnen sprechen?
Ja, es war jetzt auch kein berühmtes Wochenende, sage ich jetzt einmal. Wir haben einen 5. Platz von Ariane Redler, die ja jetzt schon das 2. Mal da vorne in die Top 10 reinfährt, einen Spitzplatz rausholt. Am Samstag die beste Österreicherin, am Sonntag war es Ramona Siebenhofer, die ja mittlerweile wieder mit einer Startnummer 31 dort antreten hat müssen. Ja, also das war auch wieder bitter notwendig. Immer wenn man glaubt bei der Ramona Siebenhofer, puh, jetzt die hat irgendwie den Anschluss verloren, kommt sie dann doch wieder daher. Das muss man schon sagen. Das ist auch irgendwie in der letzten Saison ist sie dann plötzlich wieder besser geworden, hat dann im Saisonfinish Podestplätze herausgefahren. Also die ist dann doch immer wieder für Topplätze zu haben. Eigentlich wäre da Tamara Tippler als zuerst zu nennen. Die hat das irgendwie nicht auf die Reihe bekommen da in St. Moritz. Nicole Schmidhofer war wieder am Start, hat doch auch wieder viel Rückstand aufgerissen, über 3 Sekunden in den Rennen. Man hat wirklich noch gesehen bei ihr, vor allem Das ist ja so ein arges Gelände da in St. Moritz, viele Wellen dabei, doch recht hohes Tempo immer. Sie hat dort die WM gewonnen damals im Super-G, aber das ist alles noch oft quergestellt und so weiter. Also sie war dann doch enttäuscht, wie sie im Ziel war. Jedes Mal kommentiert das auch immer gleich, was ich sehr sympathisch finde. Ja, es geht halt nicht mehr so auf die Art. Aber sie wird dann schon auch sehen in den Videostudien, dass das halt, dass das klar ist, wo die Zeit verloren gegangen ist. Sehen wir es noch nach wie vor als Aufbau und als Erfolg, dass sie da überhaupt starten kann. Und ja, ich finde es noch generell aus internationaler Sicht spannend, cool, dass Alice Robinson, wir finden sie eine extrem spektakuläre Läuferin, die ist auf Platz 4 gefahren mit einer relativ hohen Startnummer noch am Sonntag, nur eine halbe Sekunde zurück dahinter Brignone. Also das könnte ich mich nicht erinnern, dass sie so gut mal war in einem Super-G, sehr cool. Und was ich auch noch spannend gefunden habe, der Johan Claret, der hat dieses Rennen geschaut und hat getwittert währenddessen und der hat sie ein bisschen, fast schon gemeingefährlich gefunden, dass man so ein Rennen anpfeift, sozusagen, wenn so ein starker Wind ist, wenn so starke Windböen sind, die dann doch vielleicht Läuferinnen überraschen können. Der war nicht ganz damit einverstanden, dass man dieses Rennen überhaupt gestartet hat. Und ich finde es ganz cool, wenn sich da auch mal ein Top-Speed-Fahrer von den Männern zu Wort meldet und zeigt sozusagen, ich schaue mir das an und ich schaue mir das mit Bedenken an. Cool, dass der zumindest seine Meinung da geäußert hat. Ja. Ja. Insgesamt, was wir noch erwähnen müssen, natürlich jetzt im Gesamtweltcup, ja, Petra Vlhová war nicht am Start. Sie hat das dieses Wochenende wieder ausgelassen. Es ist jetzt so, Michaela Schifrin führt im Gesamtweltcup 525 Punkte vor Sofia Gocha 435 Punkte. 90 Punkte ist da die Differenz. Und auf Platz 3 Petra Vlhová mit 340 Punkten. Da sind wir bei fast 200 Punkten Rückstand. Ja, interessant. Auf Platz 4 kommt dann Lara Gut-Bahrami. Natürlich jetzt bitter mit dem heftigen Sturz da am Sonntag. Man muss da schon eher in Richtung 80 bis 100 Punkte gehen bei ihr, wenn sie am Super-G ins Ziel kommt, natürlich auch wieder mit der Bestzeit unterwegs gewesen, mit der Zwischenbestzeit. Ja, die hat 298 Punkte, das sind dann schon, sind dann schon ein gutes Stück Holz, aber wir wissen natürlich, in Lake Louise ein bisschen ein verkorkster Saisonstart gewesen, die wird wahrscheinlich nur noch stärker über die Saison gesehen.
So ist es. Den Felix der Woche vergeben wir nach Spanien.
Ja, genau.
Wir das hier mal so im Endeffekt sagen können und dürfen. Also Joaquim Salarich, wie spricht man ihn aus? Ich weiß es gar nicht, Lukas. Aber
ich habe gehofft, du bist der Spanier von uns zwei.
Ich spreche eher der Franzose, ja. Deswegen kann ich damit nicht helfen. Aber wir haben, er hat tatsächlich zum ersten Mal in seiner Karriere auch Weltcup-Punkte geholt. Und du hast es ja wunderbar bei Twitter aufgearbeitet. Es waren die ersten Punkte. Das hast du geschrieben seit März 2015 für Spanien.
Genau, ja. Damals Carolina Ruiz Castillo, die kennt man noch, weil der Name so einprägsam ist. Sechster Platz in der Abfahrt von Mary Bell damals und seitdem, ja, seit über 6 Jahren, 6,5 Jahre keine Weltcup-Punkte für Spanien. Jetzt hat er es geschafft, sehr cool, ja. Auch mal wieder neue Nation. Ja, genau.
So ist es, gut. Zeremonienmeister, Lukas.
Bitte, ja.
Bist du bereit? Genau, ja. Bist du bereit? Also, es ist wieder Val d'Isère. Diesmal sind die Damen am Start und diesmal wird aber Speed gefahren. So, die Technikerherren sind abgezogen. Jetzt kommen die schnellen Ladies und da haben wir im Endeffekt folgendes Programm. Donnerstag 16., Freitag 17. sind die Abfahrtstrainings. Dann ist die Abfahrt am 18. und der Super-G ist dann am 19.
Sehr gut.
Uhrzeiten 10.30 Uhr, Abfahrt 11 Uhr, Super-G.
Sehr gut, vielen Dank. Ich glaube, das war's für diese Woche. Es war mal wieder eine spezielle Folge mit einer Interviewpartnerin. Ich hoffe, es hat euch gefallen, was ihr da gehört habt. Wenn dem so ist, schreibt es uns auf Twitter, auf Facebook, auf Instagram. Auf Instagram sind wir jetzt über 300 Follower. Das ist ein kleiner Meilenstein, freut uns sehr. Auf Twitter wird die Diskussion oder die Diskussion bei den Rennen auch immer größer, wenn ich was twittere auf diesem Kanal. Das freut uns sehr, dass wir uns da finden, wenn die Rennen laufen. Schreibt uns, bleibt mit uns in Kontakt. Das macht sehr viel Spaß und empfehlt uns weiter, wenn euch das gefällt. Also das freut uns dann am meisten. Wir werden uns dann nächste Woche wieder hören, kurz vor Weihnachten. Bis dahin alles Gute, viel Gesundheit und ja, bis nächste Woche. Servus.